Hiro, Kapitel 8. Flach halten, flach halten. Junge, du wirst es nicht packen. Das ist doch, vergiss es einfach. Doch, das hast du gut gemacht. Nein, so nicht. Netz, hat berührt. Vergiss alles, was man dir gesagt hat. Den wirst du nicht packen. Der ist gut. Der ist wirklich gut. Spiel die langen Bälle. Da hast du noch eine Chance. Der Chor fiel hohlstimmig. Hier stimmt er zusammen. Hiros Widersacher so vieler Nächte. PW. Ausgesprochen PW. Knapp. Ohne Ausklang. Nur Uneingeweihte verirren sich in die englische Diktion. Und Eike. Schweiger in ebenso vielen Diskussionen, an diesem Ort eher beredt, lehnen an der tadellos geweißten Wand in Hiros Rücken. Er behält sie trotzdem im Blick. Hiro und Kehrig schuften an der Platte. Ping-Pong! Der Ball fegt über das grasgrüne, von einer nicht sonderlich straff gespannten Schnur gehaltene Zäunchen hin und her. Kehrig entblößt die Zähne. Er besitzt ein Raubtiergebiss. Seine Sprints von einer Seite der Platte zur anderen sind legendär. Manchmal reißt er sie dabei fast um. Seine Kräfte sind wenig gezügelt. Ihm fehlt das Training. Kein guter Mann, jedenfalls hier im Keller des Philosophischen Instituts. Aber er schlägt sich. Von dieser Leidenschaft weiß Dassler nichts. Dennoch überlegt Hiro manchmal, wie es wäre, wenn er plötzlich hereingeschneit käme, das Anachoretenlächeln im Gesicht, das ihn nie verlässt, früh erworbene Maske und Vorteil, wohin man sieht. Kann man das üben? Oder ist es Erwählung? Diese leise Empfindung des Unheimlichen, die seine Katzenschritte begleitet, die ihnen vorausläuft und bis hierher imaginäre Schatten wirft. Das war's. Der Ball, tückisch angeschnitten, springt an Hiro vorbei. Gutmütig löst sich Eike von der Wand und geht ihm nach. Aufschlag! Kehrig, krebsrot im Gesicht, hetzt nach dem Ball. Hinter ihm steht ein Kasten Bier, aus dem er sich bei jeder Unterbrechung bedient. Auch PW hat sich eine Flasche geangelt. Respektvoll, mit seltsam belegter Fragestimme. Will er am Ende auch er... Ein guter Mann? Die Konkurrenzsituation bestimmt sich jeden Tag neu. Man muss das Feld im Auge behalten. PW macht das Spiel über die soziale Kompetenz, aber er ist kein Philosoph, das sieht doch jeder. Jeder? Kehrig, krebsrot, nimmt ihn merkwürdig ernst. Die sonore Stimme scheint ihn parieren zu lassen. Der sonst so locker sitzende Spott bleibt aus, auf beiden Seiten. Das fällt auf. Auch die Flasche in PWs Händen hält merkwürdig lange vor. Er will siegen, so viel ist sicher. Doch er will auch eine gute Figur machen. Ein wenig gehemmt wirkt er schon. PW also. In Eikes Fall hingegen ist er sich sicher. Der hat die Divina Commedia mit der Muttermilch. Romanist hin, Germanist her, in dem Fall bleibt es sich gleich. So einer schafft den Sprung in die Philosophie. Nee. Aufschlag. Kehrig süffelt, er saugt, er zieht an der Flasche, als sei sie ein Strohhalm. Nuckler. Der Schweiß hat sein Unterhemd mit Flecken verziert. Jetzt reißt er es sich vom Leib, wirft es auf den Stuhl, ist schon wieder an der Platte, stachsig und effizient. Hiro hat zurückhaltend gespielt, um den Vorteil nicht auszunützen. Jetzt schmettert er. Einmal, zweimal. Beim dritten Mal treibt er die Kugel ins Netz. Kehrig fährt zum Stuhl, reibt sich den Schweiß aus den Augen, ist zurück. Ein Roboter, außer Rand und Band, aber ein Roboter. In Tübingen, erzählt man sich schmunzelnd, eines Nachts habe er, nachdem der Pfau ihn mitsamt seinen studentischen Saufkumpanen auf den Heimweg entlassen hatte, ein Bibliotheksexemplar der Hegelschen Logik mit der Bemerkung im dunkel und träge vorbeirauschenden Flüsschen versenkt, dieses Buch hat mich 10 Jahre meines Lebens gekostet. Die besten vermutlich. Hiro, den der Ballwechsel einlullt, kommt es so vor, als habe er die Episode geträumt oder als sei er dabei gewesen. War er's? Gut möglich, obwohl es vor seiner Zeit gewesen sein müsste. Er kann sich jedenfalls nicht erinnern, was an dem Abend geredet wurde. Auch bleiben die Gesichter der anderen merkwürdig stumpf. Leer sozusagen, eine Art Pitura Metaphysica, wie bei De Chirico. Was allerdings an dessen Bildern metaphysisch sein soll, weiß er nicht. Die Kunsthistoriker spinnen. Er könnte Eike fragen, der sich öfter bei ihnen herumtreibt. Aber wenn er ihn so anschaut, nein, das kann er auch lassen. Eike ist kein Gesprächspartner in solchen Dingen. Sobald er ein Wort wie metaphysisch hört, bekommt er schon gierige Augen. Katholische Versuchung gepaart mit Fistelstimme. Verdammt, nicht aufgepasst. Kerch ist nicht schlecht, aber auch nicht gut. Wenn er so weitersäuft, werde ich ihn packen, früher oder später. PW hat ihn klar von der Platte geputzt, nüchtern, konstatierend geradezu, mit diesem verständnisheischenden Blick, mit dem er jeden existenziellen Konflikt angeht. Und Kerch hat ihn verstanden. Am Kasten sind sie sich ebenbürtig. Eike, der einzige wirkliche Tischtennisspieler im Raum, ist gar nicht angetreten. Er beschränkt sich auf Kommentare. 4:11, 6:11, 12:14. Als Tendenz kann sich das doch sehen lassen. Gleich geht wieder PW an die Platte, mit einem schnoddrigen Ausdruck, wenn es das gibt, um Mund und Backen. Der geblähte Hals und die Augen stehen dazu in Widerspruch. Vor dem Aufschlag sucht er den Blick des Gegenspielers. Hiro, noch mit dem Aufsammeln der Bälle beschäftigt und auf einen Schluck aus der Flasche erpicht, der Vorletzten im Kasten, die Letzte würde er um nichts in der Welt anrühren, das ist Kerichs Terrain, fischt den stummen Vorgang aus allen heraus, die in dem niedrigen Raum koexistieren. Da steht Eike in eine Lektüre vertieft, die gerade noch nicht existierte, aufgetaucht aus einem Abgrund, einem Loch in Raum und Zeit. Neben ihm, ein Schatten, lümmelt dieser Kerl, den sie Luxor nennen, und der sich bewegt, als habe er noch eine Rechnung beim Bademantelverkäufer offen, könne jedoch das gute Stück aus unaussprechlichen Gründen vorderhand nicht ablegen. Er wird gleich wieder verschwunden sein. Es hält ihn nicht an solchen Orten, aber er hat einen Blick auf PW geworfen und schleicht ihm nach. Auch Treue wahrt uns die Person. Merkwürdig schon, denn PW, das wissen alle live, ist ausgesprochen hetero. Allerdings trägt er seine Maskulinität wie eine zweite Haut, wie Schmuckwerk. Das wird sein. Zu viel Mutter im Spiel, das wird es sein. Die Mutter-Pilzmaschine treibt ihn voran. Ein Pilz. Das wievielte haben wir denn schon heute Abend? Nein, man darf den Überblick nicht verlieren. Niemals. Sonor im Ton, jawohl, das ist PW, die Mutter-Pilzmaschine mit klaren Maximen. Erstens, auch in schwierigen Situationen den Kopf open behalten. Zweitens, nicht die Kontrolle verlieren. Der Rest, drittens, ist Stammtisch. Sogar der Wirt bekommt dieses innere Leuchten, wenn er an ihren Tisch tritt. Ein PW pro Abend, das hebt den Umsatz. Auch Kerich ist ein tüchtiger Pichler, doch bei weitem nicht so ansteckend. Bei ihm trinkt man mit, wie man im Seminar den Finger hebt. Reines Pflichtgefühl. Dazu ein Quäntchen Besorgnis, er könne sich sonst einsam vorkommen und aggressiv werden, was gelegentlich eintritt. Dann schlägt der Alkohol aus ihm heraus, ein Gin. Kerich quäkt, nicht zu laut, aber an den Nachbartischen dreht sich der eine oder andere nach ihm um. Er schreit kontrolliert. Eine heisere Lautfolge strömt von seinen Lippen und vernichtet unter Spinozisten annihiliert das Opfer, das ich gerade noch auf annähernd gleicher Augenhöhe mit ihm sah und vielleicht in einem beiläufigen Urteil zu weit ging. Gewiss ist annihiliert das richtige Wort. Es handelt sich um eine rituelle Hinrichtung, ohne Wenn und Aber, ohne vorangegangene Eskalation und anschließende Auslegung des Geschehenen. Blitzartig sieht sich der gute Mann unter das gemeine Volk zurückgestuft, ohne weitere Folgen übrigens, aber wirksam. Ihm, Hiro, ist so etwas bisher erspart geblieben. Nicht auszudenken, was in so einem Fall geschehe. Kampflos würde er nicht weichen, so viel ist sicher. Einmal nur fühlte er sich verdammt nah dran, auch wenn er sich damals nicht äußerte. Das war, als er im abgeschotteten Zwiegespräch, sie rollten im Fond eines Wagens irgendeiner Feier entgegen, auf einen Freund aus Tübinger Tagen zu sprechen kam, den sie Ingo H. nannten, was einerseits besser als H. Punkt klang, andererseits einen Überschuss darstellte und seine allgemeine Beliebtheit zum Ausdruck brachte. Ingo ist ein paar Jahre älter als er, entscheidende Jahre, es geht ihm nicht besonders gut, er tingelt von Universität zu Universität, von einer Semesteranstellung zur nächsten, stopft mit der Hoffnung auf ein Forschungsstipendium oder höchstes Glück, eine Lehrstuhlvertretung, die realen Löcher seines holprigen Lebenspfades, während Regine, die weniger ambitionierte, wohl auch weniger intellektuelle, aber offenbar gefragtere Freundin, mit einer glanzlosen Anstellung an einer dieser schrecklichen Neugründungen auf eher unauffällige Weise für den Lebensunterhalt sorgt. Ihn also, erwähnte er, nicht, weil er ihn damit ins Gespräch bringen wollte, ein gefährliches, geradezu halsbrecherisches Unterfangen, sondern weil ein simples Stück Erinnerung ihn dazu bewogen hatte. Kehrig stutzte. Offensichtlich sorgte der Name für Nachhall. Nase und Fingerspitze wanderten synchron auf elliptischen Bahnen nach vorn. Wider Erwarten blieb die Stimme ruhig. Guter Mann. Jedenfalls war er das mal. Schade drum. Seine Habil ist ja jetzt publiziert. Reine Doxographie, reine Doxographie. Die Habilitationsschrift Vulgo Habil ist das Maß aller Dinge, zumindest in Kehrigs gegenwärtigem Universum. Sie entscheidet darüber, wer einer ist, ob er überhaupt einer ist. Ihr Erscheinen bedeutet Sieg und Eintritt in den härtesten Wettbewerb, die Jagd nach dem Ruf. Der mögliche oder unausweichliche Ruf ist im Kreis immer gegenwärtig. Das Wort bezeichnet die Säulen des Herkules, hinter denen das wahre Infinitum beginnt, die hohe See befremdlicher Genüsse und schaudernd erzählter Schiffbrüche. Eike, nach wie vor in seine Lektüre vertieft, ist der Spross eines ausgebliebenen Rufs, ein gebranntes Kind. Jedes Buch, das ihm zwischen die kurzen, derben Finger gerät, gewinnt unter der Hand Ähnlichkeit mit dem väterlichen Skalp und muss sich, statt durch die Kraft und Anmut seiner Gedanken zu wirken, einen Katalog von Fragen über die menschlichen Kosten gefallen lassen, die bei seiner Herstellung anfielen. Das Leid der beteiligten Frauen und Kinder wächst mit jeder Lektüre, ein lustvoll bemalter Abgrund. Hiro glaubt dem Freund kein Wort. Aber der Affekt ist schön, das muss man anerkennen. Nicht ungefährlich, wie sich in den endlosen Gesprächen über Promotion und Karriere zeigt, wo Eike eine harte Linie fährt und die moralische Verderbnis der Intellektuellen geißelt, die ein eingebildetes Gemeinwohl über das Wohl der Familie und der persönlichen Umgebung stellen, weil sie auf diese Weise freie Hand bekommen, ihren egoistischen Motiven zu folgen und dem Lustprinzip zu frönen. Das Wort Frönen ist Hiro auffällig. Er kennt sonst niemanden, der es benutzt. Eikes Rede verleiht ihm etwas Scharfes, Höhnisches. In Hiros Einbildung verbindet es sich mit dem Bild eines älteren, spitzbärtigen Menschen, der sein Leben hartnäckig der Lust verschrieben hat und in irgendeiner komplizierten technischen Apparatur verankert, über einem anonymen Frauenkörper schwebt, der sich auf jede erdenkliche Weise darbietet und entzieht. Schule hingegen, das Lehrerdasein, die große Alternative nach Abschluss des Studiums bedeutet Nähe, Familie, Menschlichkeit, Arbeit an jungen Menschen, sinnhaftes Tun, vergleichbar dem eines Chirurgen oder Dermatologen. Warum? Ehrlich gesagt, Hiro weiß es nicht, will es vielleicht auch nicht wissen. Die Argumente der anderen leuchten ihm nicht ein. Ihm will scheinen, die Tatsache, dass man sich nach Schule nicht strecken muss, dass man, jedenfalls zurzeit noch, ein Anrecht darauf hat, als Referendar übernommen, sick zu werden, wenn es soweit ist und die Leistungen stimmen, zeichnet diejenigen, die sich dem System überlassen, nicht weniger als Privilegierte aus als irgendeine Karriere. Kommt er auf diesen Punkt zu sprechen, dann wird Eike ganz ruhig und PW schaltet sich ein. Mit der Einstellung könne er natürlich in den Busch gehen, was immer eine Lösung darstelle. An dieser Stelle steckt er den Finger in die Bierflasche und zieht ihn mit einem Plopp wieder heraus. Schon sein Studium könne er mal ruhig vergessen. Das sei doch das reinste Privilegienwesen. »Ich habe nichts gegen Privilegien«, ruft Hiro leicht erregt. Es geht wie so oft gegen 12 Uhr mittags. Sie hängen in Antons zentral gelegener Bude herum. Einer nach dem anderen sind sie hereingetröpfelt, um sich für den Mensagang zu sammeln. Anton sortiert in komischer Verzweiflung die Papers, deren Lektüre er sich für heute Vormittag vorgenommen hat. Gehorsam überlässt er sie PWs Händen, der sie rasch durchblättert und mit staatsmännischer Miene zurückerstattet. Gutes Material, was? Wir reden heute Nachmittag drüber. Anton seufzt. Dann wird er munterer. Privilegien, ja. Wer hat hier Privilegien? Kann mir einer was davon abgeben? Alle lächeln. Er ist der Privilegierteste von allen. Sein Vater, praktizierender Landarzt, wirft keine Legitimationsprobleme auf. Er selbst will nichts werden, betont nichts. Er studiert, um diese Sache mit Gott für sich zu klären. Er kommt aus einem religiösen Milieu. »Wie wird man nichts?«, fragt ihn Hiro manchmal. »Er würde das gerne klären.« Aber die Frage verfängt nicht. Anton, ein kräftiger Mann, der sie alle rein körperlich an den Schauspieler John Wayne erinnert, bleibt aufgeräumt. Das entspricht seinem Naturell. Gäbe es da nicht diese Sache mit Gott, man könnte ihn für einen harmlosen Ingenieurstudenten halten, so wie seine beiden Eifel-Cousins, die einmal pro Semester eine Fuhre Bierkästen im Gepäck für die Dauer eines Nachmittags und einer durchzechten Nacht bei ihm auftauchen. Hiro hat sie gesehen. 2 fröhliche Jungs auf dem Weg in die Freizeitgesellschaft. Es hat ihn geschüttelt. »Reine Doxographie«, Kehrig kräht die Worte über die Platte hinweg. Er hat das Unterhemd abgelegt, um den Schweißfluss zu kontrollieren. PW führt und nützt die Gelegenheit, um anderweitig Punkte zu sammeln. In seiner Miene treiben studentische Bemühung und echte Besorgnis, die Welt könne einen falschen Gang gehen, weil Spinoza 243 noch nicht in seiner argumentativen Brisanz erkannt worden sei, miteinander Schabernack. Die doxographische Klippe ist nicht so leicht zu umschiffen. Das wissen alle, die in Kerichs Bannkreis vorankommen wollen. Sie ist, um die Wahrheit zu sagen, im Dunst der Argumente kaum zu erkennen. Wenn sogar eine in den einschlägigen Organen beifällig besprochene Spinoza-Interpretation in den Strudel gerät und Gefahr läuft, an der Platte zerschmettert zu werden, dann lässt sich mit Anstelligkeit kaum etwas bewirken. Dann bedarf es schon eines philosophischen Basisblicks. Man hat ihn oder auch nicht. PW, dessen ist sich Hiro sicher, besitzt davon nicht die Spur. Seltsamerweise verleiht ihm das diese erstaunliche Leichtigkeit, mit der er schon einmal selbst das Schwert führt, wie jetzt, da er mit seiner sonorsten Stimme, in der leichte Einlagerungen von Nachdenklichkeit zu erkennen sind, zurückgibt. Das denke ich auch. Das Problem ist, dass es bei diesem Autor keinen Unterschied macht. Das war kühn, sehr kühn sogar. Doch Kehrig hält mit. Neben Spinoza ist alles Doxa. Hiro fühlt eine leise Lähmung in sich aufsteigen. Sollte das wahr sein, erkennt Kehrigs Unerbittlichkeit in dieser Frage, dann wäre es wirklich absurd, das Fach weiter zu studieren. Er könnte sich genauso gut bei den Historikern durchochsen. Am besten Mittelalter. Bei der gähnenden Lehre in den dortigen Seminaren, von den Köpfen nicht zu reden, hätte er den Ruf praktisch schon in der Tasche. Anton, der gerade hereinschlendert, hat es da leichter. Einen Milieuschaden reparieren bedeutet eine therapeutische Anstrengung diesseits von Doxa und Episteme, von bloß historisch und systematisch. Er ist der Einzige in der Runde, der über Kerys Sprüche lachen kann. Den anderen bleibt das Lachen im Halse stecken. Lächelnd sucht er den Blickkontakt zu Hiro und stellt sich neben Eike, der sein Buch zuklappt. Die beiden reden leise miteinander. Es sieht aus, als wollten sie verschwinden, doch dann hebt sich ihr Blick. Anton, das merkt Hiro, macht sich bereit. Sehr vorsichtig schaufelt PW den Ball in die Richtung zurück, aus der er geflogen kommt. Er will den soeben erworbenen Vorteil nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Seine gespannte Hand erinnert an eine Krake. Die Vorstellung ist unfair, aber nicht zu entfernen. Kerich scheint das Interesse am Spiel verloren zu haben. Seine Sprints wirken mechanisch. Der Blick ruht innen, er hat ehrlich gesagt keine Chance mehr. Und entwertet vorsichtig das, was noch kommt. So machen's alle. Warum liegt denn alles, was er tut, wie unter einem Vergrößerungsglas? Hiro weiß es nicht. Er will, dass er es nicht weiß. Daran hält er sich. Es hat nichts zu bedeuten. Wäre es anders, so wäre in der Tat alles Doxa. So viel ist ihm bewusst. Das andere, es liegt zutage, aber es fehlen die Worte. Es ist doch nicht dunkel, sonst könnte es durch eine geeignete Gedankenoperation ans Licht gehoben werden. Es liegt aber schon oben auf. Es ist hell, klar, fast durchsichtig. In PWs Ausgeschlafenheit liegt es stärker zutage als im dumpfen Unverstand irgendeines Durchschnittsstudenten. Und wenn Eike sich abseits hält, dann liegt darin vielleicht der stärkste Tribut. Ist das wahr? Sollte das wahr sein? Nun, was ihn selbst angeht, er ist wach, hellwach. Insofern allem gewachsen, was da im Raum stehen mag. Vielleicht ist diese Wachheit selbst das Vergrößerungsglas, eine Anomalie im Auge des Betrachters. Das mag schon sein. Dass Kerich ein zutiefst unbedeutender Mensch ist, davon hat er sich nicht erst überzeugen müssen. Das sprang ihn an, als er ihn zum ersten Mal nach Dasslers Vorlesung sah. Seltsam schon, irgendwie eigenartig, diese Pinocchio-Figur neben der smarten Kühle des Champions. Eine kühne Variante von Raphaels Schule von Athen, in der die beherrschte Figur des Schülers sich in den Lehrer aller Klassen verwandelt hatte, während der völlig unmajestätische Finger eines derangierten und schwadronierenden Platon. Kerich redete unentwegt auf Dassler ein, und es war kein Zweifel Philosophie, was aus seinem Munde strömte, vergebens in alle Himmelsrichtungen zeigte, außer nach oben, wie es sich doch gehört hätte. Kerichs Fuchteln ist notorisch. Es bricht aus ihm heraus, wo er geht und steht, sobald er nur zu anderen Wesen in Kontakt tritt. Manchmal muss sich Hiro ein Lachen verbeißen, spätestens wenn er ihn unter dem spärlich interessierten Blick einer als Studentin verkleideten Bettmieze zur Höchstform auflaufen sieht. Unempfindlich den Mitmenschen gegenüber ist Kerich nicht. Im Gegenteil, alles steigert seine Frequenz, bis der andere aussteigt, bis er aussteigen muss, weil ihm vom bloßen Hinsehen schwindlig wird. Kerichs Habichtsauge hat die Bewegung am Rande erfasst. Er streckt den Finger, bestimmt Anton zum nächsten Gegner. Hiro kennt die Bewegung. Mit ihr wird im Seminar die Reihenfolge der Protokollanten verfügt. Kerich hat das Ritual von Dassler übernommen. Er genießt es wie einen sexuellen Exzess. Antons Theologenlachen flammt auf und verglimmt. Einer brennenden Zigarette gleich tritt er es aus. Und er tritt an. Mit schlurfendem Gang nähert er sich der Platte, wirft einen Spähblick hinüber, wo Kerich in gespannter Aufmerksamkeit wartet, wiegt den Ball, dieses Federgewicht in der Hand, lässt ihn auf dem Handteller rollen, hin und her, rundherum, rascher. Ein irrer Kreisel, die schaukelnde, kreisende Bewegung der Hand spricht von magischen Kräften, die, einmal aufgerufen, nicht mehr so leicht zu bannen sind. Der Ball saust über die Fingerkuppe, hüpft auf der Platte einmal, zweimal, springt auf den Boden, nackter Beton, die Hand greift nach unten, schaufelt ihn wieder herauf, lässt ihn weiterkreisen. Anton legt Ball und Schläger, wo kommt er plötzlich her, nebeneinander auf die Platte und entledigt sich des Pullovers. Das alles unter dem Habichtsblick Kerichs, der mit dem rechten Handrücken über den Mund fährt und an der Lippe zu nagen beginnt. Anton knöpft das Hemd auf, zur Hälfte etwa, dann besinnt er sich und schließt einen Knopf. Dafür krempelt er langsam, beharrlich, die Ärmel hoch. Die Oberarme sind, wie die Brust, dicht behaart, schwarz ringelt es sich unter dem Hemd weiß hervor. Hiro betrachtet es mit gemischten Gefühlen. Wenn Anton lacht, wird es ernst. Das mag an der wohltrainierten Muskulatur liegen, die bis in die Festigkeit des Blicks reicht, aber es ist mehr. Er meint es ernst. Doxa pur, sozusagen. Im Augenblick beschränkt er sich auf ein mechanisches Lächeln. Kerich pendelt. Der Aufschlag trifft ihn völlig unvorbereitet. Verdutzt starrt er auf seinen Schläger, als habe der ihm gleich beim ersten Rendezvous einen Korb gegeben. Zu Unrecht. Es war nicht der Schläger. Es war die Hand. Was Anton hier abzieht, liegt klar unterhalb von Kerichs Reaktionszeit. Er reagiert darauf wie die meisten Männer dieser Welt mit Wut. Anton, der fröhlich Entspannte, hütet sich zu lachen. Der dort, das weiß er, will ihn packen. Das wird schwierig werden, aber zu Kerichs Spezialitäten zählt auch, blitzschnell die Ebene der Auseinandersetzung zu wechseln, sobald es brenzlig wird. Andere mögen das unfair nennen, umsonst. Es ist die Realität des menschlichen Dschungels, an der schon so manche Großkatze verblutete. Man muss sich dem stellen. Hiro weiß aus eigener Erfahrung, was Antons Spielweise anrichtet. Dass er sich auf Kerichs Finten überhaupt einlässt, wundert ihn und lässt ihn ein bisschen ratlos blicken. Sie lesen Kierkegaard? Das kommt prompt anstelle des Balls. Anton lächelt geschmeidig, ein wenig fusselig, als wolle er sagen, können wir das nicht auf nachher verschieben? Aber dieser Eindruck ist weggeblasen, als er den Mund auftut. Ja, das kann man so sagen. Schon, ja, ich glaube schon. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Reine Zeitverschwendung, quäkt die krebsrote Kampfmaschine. Warum machen Sie das? Antons Lächeln ist wie weggeblasen. Wenn ich das wüsste, das ist es ja. Ich kann nicht aufhören, solange ich es nicht weiß. Guter Konter, leider nicht gut genug. Sie werden nichts finden, wenn ich Ihnen das sagen darf. Sie werden Ihre Zeit vergeudet haben und Ihr Brot mit Tränen am Fuß der Klassiker essen. Sie meinen Hegel? Hegel zum Beispiel. Hegel auch, ja. Kierkegaard ist eine Fußnote. Nicht einmal das, ein Halbsatz. Kommen Sie in mein Seminar. Dort lernen Sie den Urtext kennen. Das war wirklich schwach. Anton blickt erstaunt hoch. Seine Stimme fusselt. Den Urtext? Was ist denn das? Das wissen Sie nicht. Kerich jagt den Ball ins unerreichbare Eck. Nur drunter wechseln die Münder. Kennen Sie das? Nein? Später Rilke. Liest keiner. Das mit der Stimme ist Quatsch. Philosophie hat es nicht mit der Stimme zu tun, sondern mit dem Text. Spinoza, Ethik, Hegel, Logik, Merleau-Ponty, ganz nett. Gehören Sie auch zu denen, die Wittgenstein für Philosophie halten? Der Angriff rollt Kerich ist nicht zu stoppen. Anton verschlägt Ball um Ball. Er knetet den Schläger, betrachtet ihn eingehend, wirbelt ihn durch die Luft, kontrolliert den Griff. Sein Aufschlag hat Kraft wie selten, aber er kommt nicht. Ich habe mir schon überlegt, ob ich nicht mit Sein und Zeit anfangen soll. Tut mir leid, aber in dem Semester wird nichts dazu angeboten. Sein und Zeit? Kerich richtet sich auf. Sagten Sie Sein und Zeit? Meinten Sie Sein und Zeit? Meine Herr, ich glaube, unser Spiel ist soeben zu Ende gegangen. Abbruch. Kabine. Wer reicht mir ein Handtuch?